Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um die Magie des Netzwerkens. Netzwerke werden immer wichtiger, je digitaler wir werden und möglicherweise ist das analoge Netzwerken in Zeiten von KI und parasozialen Beziehungen der neue Goldstandard, wie wir Menschen gemeinsam leben können. Und ich freue mich sehr, das mit einer totalen Expertin heute besprechen zu dürfen. Sie ist Co-Geschäftsführerin und Partnerin bei FAS Research und das ist sozusagen einer der führenden Firmen, was das die strategische Netzwerkanalyse betrifft. Und jetzt ist sie da. Herzlich willkommen, Valerie de Ikow-Streibel.
Hallo, freut mich, dass ich da sein kann.
Liebe Valerie, Netzwerken, das macht irgendwie jeder und viele machen es gerade im beruflichen Kontext auf der Plattform LinkedIn. Und vielleicht fangen wir mal beim Digitalen an und arbeiten uns dann zum Kern der eigentlichen Geschichte. LinkedIn hat weltweit 1 Milliarde Nutzer und in Österreich etwa 2,9 Millionen Menschen, die dieses Jobnetzwerk für sich nützen. Wofür ist denn LinkedIn gut und wofür gar nicht?
Also ich finde, du hast schon die richtige Frage gestellt. Was kann LinkedIn bzw. wofür ist es gut und wofür ist es nicht gut? Ich würde mal sagen, und so würde ich jetzt auch aus meiner Perspektive die Perspektive auf LinkedIn sehen, ist, LinkedIn ist auf jeden Fall eine Art von Karrierenetzwerk-Plattform. Und da geht es immer sehr viel um Positionierung eines selbst. Also ich würde sagen, das steht definitiv im Mittelpunkt. Jetzt per se vielleicht gar nicht so dieses Vernetzen, sondern dieses sich selbst sichtbar machen. Also ich würde LinkedIn als eine Art von, und das jetzt nicht aus einer Sales-Perspektive gesprochen, als eine Art von Referenztagebuch sehen. Also wenn jemand wissen möchte, was hat die Valerie de Ikow-Streibel so gemacht in ihrem beruflichen letzten Karrierejahren, dann schaut man sich das einmal auf LinkedIn an. Also das ist, glaube ich, so einer der Vorteile. Man kann sich einen ganz guten Einblick darüber verschaffen, was macht eine Person in ihrem beruflichen Umfeld so. Und gleichzeitig muss man sich aber auch die Frage stellen, weil ja immer LinkedIn und das Karrierenetzwerk, was heißt Netzwerk? Also was sind so die Aspekte eines Netzwerks? Und da würde ich gern, und wir haben das auch in unserem Buch Netzen beschrieben, das ich gemeinsam mit dem Wolfgang Leier und der Gerlinde Leier-Schitzky geschrieben habe im vergangenen Jahr. Und da habe ich so eine theoretische Einführung zu Beginn, um so zu verdeutlichen, was heißt Netzwerk eigentlich? Also woraus setzt sich ein Netzwerk zusammen? Und da muss man einfach den Schritt zurückgehen und sagen, Netzwerk sind ganz banal Beziehungen. So, es gibt die transaktionalen Beziehungen und die relationalen Beziehungen. Und bei den transaktionalen Beziehungen geht es um den Austausch von Ressourcen, Wissen, Kapital. Und bei den relationalen Beziehungen, da ist der Fokus mehr auf Werte und Loyalität. Also um, ich sage jetzt einmal, gemeinsame Ideen für die Zukunft, eine gemeinsame auch Vertrauensbasis im Sinne der privaten Dinge, die man miteinander erlebt oder getauscht hat. Und wenn ich mir jetzt LinkedIn anschaue, würde ich sagen, wir befinden uns eher auf dieser transaktionalen Ebene, nämlich dem Austausch von Wissen, Ressourcen, Projekterfahrungen etc. So. Und je nachdem, wo ich mich auf dieser, ich sage jetzt mal Y-Achse, transaktionale Beziehungsausprägung und X-Achse, relationale Beziehungsausprägung befinde, ideal ist es natürlich, wenn ich es schaffe, diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden. Also nur LinkedIn / nur transaktionale Beziehungen in den meisten Fällen wird mich nicht sehr weit bringen in meinem beruflichen Umfeld. Es muss immer in Verbindung gebracht werden mit dem Relationalen, also mit dem, ich würde es in den analogen Raum transferieren, dort, wo ich es geschafft habe, mit Personen wirklich tiefe Beziehungen, langfristige Beziehungen aufzubauen. Und wenn ich das jetzt aber so ausführe, dann denke ich mir immer, oh Gott, das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht auf LinkedIn schimpfen, überhaupt nicht, weil es ist eine sehr, sehr wichtige Plattform, weil sie sehr viele Möglichkeiten bietet. Also vor allem, was ich glaube, was definitiv abgesehen von dem Austausch von Wissen und Ressourcen bei LinkedIn großartig ist, ist, dass es natürlich eine sehr niederschwellige Möglichkeit bietet, sich auch mit hierarchisch höher liegenden Personen zu verknüpfen. Also wenn ich jetzt neu in ein Unternehmen komme, ist es total gang und gäbe, dass ich mich ganz schnell mit den Kollegen, Mitarbeitern und Personen, die sich diesem Unternehmen zugeschrieben haben, verbinde und damit plötzlich vielleicht auch eine Sichtbarkeit zum CEO habe oder zur CFO, je nachdem.
Jetzt bei LinkedIn hat sich ja, also ich habe das vor ein paar Jahren schon bemerkt, dass nicht mehr Visitenkarten ausgetauscht werden, wenn man auf einem Event ist, sondern dass man sofort sagt, bist du auf LinkedIn und dann verknüpfen wir uns. Und interessant ist, dass man aber wegen der Unübersichtlichkeit dieses Netzwerkes auch ein bisschen das wieder vergisst. Also was man früher hatte, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Menschen kennengelernt, ich habe die Visitenkarte, wenn ich jetzt ganz anachronistisch sage, habe ich das auch noch in einem Schachtel gehabt und ich hatte das sozusagen vor Augen konnte mich auch darauf verlassen, dass die andere Person das mich auch vor Augen hat, weil ich der auch eine Visitenkarte gegeben habe. Und jetzt ist das eben im digitalen Raum sehr viel möglich, aber es ist auch sehr oberflächlich. Und wie oberflächlich LinkedIn natürlich auch ist, du hast schon gesagt, es ist für Präsentation von einem selbst und auch für Darstellungszwecke. Es gab 2024 einen sehr viel beachteten Kommentar im deutschen Tagesspiegel und da wurde diese Performance-Hysterie auf LinkedIn beschrieben. Damals war, wie heute wahrscheinlich auch noch, das Thema Change sehr groß im Fokus und alle müssen sich verändern und Change ist ja sowas Tolles. Und die Autorin von diesem Kommentar hat irgendwie geschrieben, bleibt mir vom Leib mit eurem Change, warum LinkedIn einfach nur peinlich ist. Und ich finde, vielleicht kannst du darauf eingehen auch, wie sich, jetzt bleiben wir nochmal kurz auf dieser Plattform, wie sich das auch verändert jetzt mit dem Einzug von KI, dass ich KI ja auch beauftragen kann. Okay, ich hätte gern Sichtbarkeit dreimal in der Woche, das sind meine Themen, baue mir ein lustiges Posts dazu und was ist dann qualitativ davon noch zu halten?
Also das mit dem qualitativ hochwertig, also ich glaube generell sieht man die Kurzlebigkeit, also ich möchte auch vielleicht noch ganz kurz auf diese Visitenkarte und das Analoge, das Haptische, das ich früher hatte, also dieses sich erinnern an Personen eingehen, weil natürlich ist LinkedIn Vorteil und Nachteil gleichzeitig sehr, sehr schnelllebig. Also ich habe jemanden hinzugefügt, und dann ist er eigentlich aus den Augen, aus dem Sinn, außer ich habe mir eine gewisse Art von Plan zurechtgelegt, wie ich vielleicht mit dieser Person weiter anknüpfe etc. Also das definitiv. Und ich würde sagen, die KI hilft uns, oder LLM-Modelle, wie auch immer man es benennen möchte, hilft uns natürlich in der Content Creation sehr. Gleichzeitig ist es aber so, dass man nicht vermeiden kann, dass man einer von vielen ist oder eine von vielen ist in diesen Postings. Ja? Also ich scrolle durch mein LinkedIn und die Rakete zu Beginn eines Posts, ich glaube, das kennt man, das macht irgendwie jeder. Die Emojis, die strategisch so richtig gesetzt sind, dass sie gleichzeitig aber auch nichts mehr Besonderes sind, weil sie jeder macht. Also ich glaube, dieses Jumping off the page ist immer, immer schwieriger in diesen Postings. Gleichzeitig erleichtert es natürlich das Leben sehr. Und wie gesagt, ich glaube, man muss darauf zurückkommen, was möchte man denn von seinem LinkedIn-Profil oder auch von dem Auftritt seines Unternehmens. Ich habe vor kurzem mit einer Dame aus dem Sales gesprochen, die hat gemeint, naja, mir hat das extrem, also unserer Firma hat das extrem viel gebracht. Wir können das viel strategischer und positionierender machen als vorher. Ja, wenn ich jetzt an unsere Firma, also an die FIS Research denke und auch an mein persönliches Profil, dann würde ich es wirklich eher als eine Art von Referenz, das, was man früher auf Webseiten gefunden hat zu Unternehmen oder zu Personen, das würde man jetzt eher auf LinkedIn vermuten. Deshalb gehört es gefüttert und auch bis zum gewissen Grad sehr gut dargestellt. Aber ich glaube, so Neuigkeitsaspekte sind jetzt auch wiederum aus unserer Unternehmensperspektive gesprochen gar nicht so einfach, weil ja oft auch sehr viel sehr schnell abgegriffen wird, wenn es jetzt um Inhalte geht. Ja? Und wir haben das auch in der FAS immer wieder thematisiert, wie viel wollen wir denn von den Insights, die wir durch unsere Netzwerkanalysen, unsere Datenprojekte gewinnen, teilen, weil ja da auch sehr schnell sehr viel Know-how preisgegeben wird und das ja doch bis zu einem gewissen Grad unser USP ist und auch Dinge, die eine gewisse Art von auch finanziellen Mehrwert für uns stiften könnten. wenn wir sie teilen und quasi einfach so hergeben, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger.
Also, aber da wird es wahrscheinlich anderen Unternehmen auch so gehen, zu sagen, okay, das, was jetzt das Secret von meinem aktuellen wirtschaftlichen Aufschwung, sollte das irgendjemand gerade haben, dann erfahren wir es nicht über LinkedIn, weil das eben auch ein Wettbewerbs-dann Nachteil sein kann, wenn man das so teilt. Möglicherweise kommt auch daher eher dieses Shining und Präsentieren, ja, weil man zwar sichtbar sein möchte, aber so ganz in die Tiefe geht man ja nicht. Aber Valerie, du hast am Anfang schon gesagt, es geht am Ende um Beziehungen. Und möglicherweise ist es wie oft jetzt in unseren Zeiten, das Digitale und das Analoge quasi in gleicher Bedeutung lebbar oder sollte lebbar sein. Wie würdest du das einschätzen? Also ich habe bei dir im Buch auch gelesen, diesen Begriff der sicheren Beziehungen. Mhm. Was ist davon zu halten und vor allem, wie kriege ich die?
Mhm. Also ich glaube, es ist definitiv, also ich würde definitiv sagen, und das ist auch immer wieder das, was wir in unseren Arbeiten, in den Netzwerkanalysen etc. feststellen, also das Digitale kann dem Analogen, wenn es jetzt um die Belastbarkeit von Beziehungen geht, noch nicht das Wasser reichen. Und ich glaube, das weiß man auch selber, wenn man Beziehungen nur im digitalen Raum geknüpft und aufgebaut hat, haben sie ja viel weniger tatsächliches Fundament. Vielleicht kann ich da auch nochmal einen kurz ausholen, weil mich diese Podcast-Folge sehr beschäftigt hat von Scott Galloway und Esther Perel, Prof. G. God, ein Podcast-Reihe von Scott Galloway, und der interviewt die Esther Perel, eine ganz bekannte Psychotherapeutin. Viele kennen sie vielleicht auch über ihres Where Should We Begin? Also sie macht Paartherapie und nimmt Podcast-Folgen dazu auf, ganz großartig. Und die beiden haben sich eben auch über Beziehungen in der heutigen Zeit unterhalten, über Remote Working, über Technologie und welchen Einfluss das auf unsere Beziehungen hat und damit auch auf, muss man tatsächlich sagen, auf sichere Beziehungen. So. Und ich glaube einfach, dass wir, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil in dem Podcast, dass wir durch dieses gesamte digitale Arbeiten, Remote Working, dieses Haptische, dieses Angreifbare zueinander, diese kleinen Momente in der Kaffeeküche, wo wir uns austauschen können, das zerbröselt alles, das verliert an Kraft und Substanz. Und damit haben wir immer wieder oder immer weniger belastbare Beziehungen und glauben, dass in Räumen wie LinkedIn, weil wir dort 1000 Netzwerkkontakte stehen haben, dass auch Beziehungen sind, und jetzt kommt ein Begriff, von denen ich abheben kann, also Beziehungskonten, von denen ich abheben kann. Was meine ich damit? Wir haben bei der FS Research, weil es mit Metaphern immer leichter geht oder mit Bildern zu arbeiten, wenn wir von Beziehungsaufbau sprechen, haben wir immer diese Beziehungswaage vor uns. So, und eine positive Beziehungsbilanz quasi zu jemandem heißt, dass ich in dieses Beziehungskonto investiert habe. Wie investiere ich? Durch tatsächlich aktives Zuhören. Man glaubt es kaum, aber es ist eines der Dinge, die man gerne vergisst. Jemandem einen Gefallen tun. Also das sind jetzt alles so ganz banale Dinge, aber man muss sich überlegen, ich muss in dieses Beziehungskonto zuerst investieren, bevor ich etwas abheben kann, im Idealfall. So geht es ja auch dem Gegenüber. Und dann ist diese Beziehungsbilanz, dieses Beziehungskonto ausgeglichen. Und wenn ich jetzt da bei mir zum Beispiel LinkedIn und sage, ich habe dort Netzwerkkontakte, muss ich mir diese Frage ja auch stellen. Also natürlich gibt es auch im digitalen Raum Beziehungen, die im analogen Raum gefestigt wurden und von denen ich sicher auch abheben kann. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viel mehr Arbeit dazugehört im digitalen Raum, um diese Beziehungen auf denselben Stand zu bringen wie im analogen, dass ich dann nämlich auch von ihnen abheben kann. Was ich vorher noch gerne eingebracht hätte zu LinkedIn, weil es natürlich oder generell zu sozialen Netzwerkplattformen einen wichtigen Aspekt hat, ist, ich habe gesagt, was kann eine Plattform, was können soziale Medien, vor allem LinkedIn, was kann das Analoge vielleicht weniger oder nicht, ist, wir haben bei LinkedIn die Möglichkeit, dass wir sehr viel niederschwelliger arbeiten. Das habe ich schon kurz erwähnt. Und ich habe auch diesen Begriff der transaktionalen Beziehungen eingebracht, also diesen Austausch von Wissen und Ressourcen. Und da gibt es einen ganz bekannten Wissenschaftler, nämlich Mark Granovetter, der in den 70er Jahren, was jetzt die Netzwerkanalyse betrifft, sehr, sehr fundamentale Neues ans Licht gebracht hat. Nämlich er spricht über die sogenannten The Strength of the Weak Ties, also die Stärke der nicht gefestigten oder der eher schwachen Beziehungen. Und das finde ich auch wiederum schwach, klingt jetzt natürlich sehr negativ, aber er meint das überhaupt, also er meint das wissenschaftlich überhaupt nicht so, sondern er sagt, es gibt gewisse Dinge, die können nur über schwache Bindungen ins Netzwerk kommen. Was meint er damit? Er meint, dass es gewisse Dinge von Know-how und Wissen ins Netzwerk spielt, die aufgrund von schwachen Bindungen viel einfacher durchlässig sind. Also das sind Dinge, die ich, und er spricht auch sehr viel dann natürlich über Diversität, über so quasi über den Tellerrand hinausblicken. Und das finde ich ist sehr spannend, weil wenn man sich dann überlegt, okay, woher beziehe ich denn mein Wissen oder wie komme ich denn zu Neuigkeiten, dann ist es oftmals so, dass das vielleicht nicht aus meinem Kernnetzwerk kommt, sondern aus Unterhaltungen mit Kunden beziehungsweise mit Personen, die ich jetzt nicht in meinem Kernnetzwerk verorten würde, also in meinem Zentrum. Und so dieses neue, dieses innovative Wissen eher so am Rande ins Netzwerk trickelt.
Und Valerie, Entschuldigung, das würde ich dann über digitale Netzwerke auch, also das wäre sozusagen eine Stärke dieser schwachen Informationen, nicht das, wo ich jetzt sozusagen von meinem Gedanken des Unternehmens automatisch hinschaue und wo ich sowieso sensibel bin, sondern was ich so on the flight mitnehme.
Und schwache Bindungen und das Interessante ist ja auch, jetzt bin ich auch ein bisschen vom Weg abgekommen, weil ursprünglich hast du mich eigentlich in den sicheren Bindungen und Beziehungen gefragt.
Wir kommen schon noch drauf.
Aber das ist auch etwas, dass man ja auch, wenn es ums Netzwerk oder sein eigenes Netzwerk geht, man sich immer auch ein bisschen überlegen muss, für welchen Zweck habe ich das jetzt gerade. Und da ist auch etwas, wo Marc Granovetter extrem hineinspielt, weil es, wenn es um die schwachen Bindungen geht, er sagt zum Beispiel, also die meisten, wenn man sich über Jobs Gedanken macht, über Jobangebote oder man möchte sich beruflich verändern, dann ist das oft etwas, was gar nicht aus dem Kernnetzwerk kommt, sondern eben aus diesen eher schwachen Bindungen, also aus dem Bekanntenkreis und nicht aus dem Freundes- oder Familienumfeld. Das hat mir auch sehr gefallen, weil es auch wiederum zeigt, es gibt sehr viel auch natürlich positive Dinge, die man LinkedIn abgewinnen kann. Und das Einzige, was ich da jetzt noch als Disclaimer quasi hinzufügen muss, ist natürlich, und das wissen wir alle aus den sozialen Medien, natürlich besteht die Gefahr, dass ich mir diese schwachen Bindungen auch wieder abkappe, weil wir natürlich durch Algorithmen etc. und die Klicks und die Likes von gewissen Posts sehr schnell auch in solche Echokammern kommen, wo ich dann nur mehr mit den Inhalten gefüttert werde, wo der Algorithmus weiß, die finde ich super.
Ja, aber einen Aspekt finde ich jetzt da trotzdem interessant, sich zu überlegen, weil möglicherweise kann man ja auch sagen, okay, wofür will ich wie netzwerken und in welchem Raum mache ich das? Also zu sagen, okay, das bin ich jetzt auf der Suche nach einem Job, hätte ich ein Projekt und ich brauche dafür oder ich schaue mich um nach möglichen Partner oder Partnerinnen, also dass es auch darauf ankommt, also wirklich jetzt auch durchaus positiv egoistisch zu sagen, was ist mein Ziel und welche Art von Netzwerk versuche ich dafür anzuzapfen,
ganz
oder?
Ganz genau. Also wenn man sich jetzt sein ich sage jetzt mal Netzwerk, wie gesagt, sein Umfeld anschaut, ist es definitiv so, dass einem auch ganz schnell ganz andere Leute einfallen, wenn man die Fragestellung verändert. Also ich sage jetzt einmal für eine Konferenz, die man aus Seiten von Sicht FS Research organisiert, denkt man natürlich auch aus Unternehmensperspektive dann an andere Personen, als wenn es darum geht, ein Projekt zu einer gewissen Themenstellung zu starten. Oder so wie du gesagt hast, wenn ich mich eventuell beruflich verändern würde, ist die Fragestellung eine andere, als wenn ich mir überlege, okay, ich möchte einen Salon ins Leben rufen zu einem gewissen Thema, wen lade ich da ein aus meinem Netzwerk?
Ja.
Definitiv.
Okay, die sicheren Beziehungen, wie kommen die zustande? Was ist das, die Magie von denen?
Also das Schöne, das, was mir extrem gefallen hat, als wir zu diesem, als wir generell auch im Kontext unserer Arbeit sehr viel über die sicheren Beziehungen gesprochen haben, ist, dass sie uns als Menschen natürlich sehr, sehr viel mehr bringen, als wir nämlich glauben. Wir haben ja alle unser Nervensystem, dass wenn wir in Stresssituationen oder uns in Angst versetzen, dieses bekannte Fight-Flight-Freeze geht. Und die sicheren Beziehungen, das ist wissenschaftlich bewiesen, verlangsamen diese Stressreaktion. Also sie quasi, Und sichere Beziehungen in dem Fall heißt nicht nur im privaten Umfeld oder meine Familie oder mein Freundeskreis, sondern wir sprechen hier tatsächlich von sicheren Beziehungen im Arbeitsumfeld. Also heißt, ich kann mich auf meine Kollegen verlassen, wenn es drauf ankommt. Ich weiß, da gibt es jemanden, der mir die Flanke schützt. In schwierigen Situationen heißt aber auch, natürlich jetzt in den Hierarchieebenen gesprochen, ich kriege nicht jedes Mal eine am Deckel, wenn mir vielleicht ein kleiner Fehler oder ein Fehler passiert. Also auch eine gewisse Art von Fehlerkultur, Risiko. Ich meine, das kommt man ja auch immer wieder auf die Problematiken zurück, die es in Unternehmen gibt, wenn es diese Art von Fehlerkultur nicht gibt. Aber sichere Beziehungen heißt dieses Verlangsamen, in diesen Fight-Flight-Freeze-Mode zu gehen. Und das heißt dann auch einfach, dass ich im Arbeitsumfeld um einiges tatsächlich weniger Stress habe und konsequenter arbeiten kann. Was in Zeiten wie diesen natürlich, wo es uns auch jetzt geoökonomisch und geopolitisch gefühlt jeden Tag ein Horrorszenario droht, auch das wiederum versetzt mich ja in dieses Fight, Flight, Freeze. Und wenn ich eine Kollegschaft habe, die das ein bisschen abfedert, kann ich mich eher auf das Wesentliche in meiner Arbeit konzentrieren.
Du hast vorher schon den Podcast mit Esther Perel angesprochen, die sich eben auch auf die Resilienz, die dann in Unternehmen entsteht, wenn gewisse Werte da sind und auch in welcher Form diese Werte und diese Resilienz gefährdet ist, eben mit zunehmender Remote-Arbeit, mit Onboarding, das möglicherweise auch nur mehr über einen Zoom-Bildschirm funktioniert. Und jetzt hast du gerade gesagt, wie relevant auch diese zur Stressreduktion und möglicherweise dann auch für bessere qualitative Ergebnisse, dass da ist. Was passiert denn, wenn wir jetzt in einer Situation sind, sozusagen Stress von außen, also geopolitischer Stress von außen und aber eben durch viel digitale Räume auch in einem Arbeitskontext diese sicheren Beziehungen in einem Unternehmen so nicht mehr automatisch stattfinden und vielleicht auch nicht erkannt wurden, dass man die bewusst aufbauen und pflegen muss.
Im Kontext dieser sicheren Beziehungen, diesem Fight, Flight, Freeze, habe ich noch einen Begriff, ich sage jetzt mal absichtlich nicht erwähnt, zu dem du jetzt aber automatisch gekommen bist, nämlich dem Fawning.
Was heißt das?
Das ist dieses eine Art von Anbietern schmeicheln, so ein bisschen in die Richtung des Rehkitz, das jemandem schöne Augen macht. Ja? So, und das ist in diesem Kontext, den du jetzt erwähnt hast, im stressigen Arbeitsalltag, in den Konfliktsituationen, in denen wir uns jetzt befinden, ein interessanter Begriff, weil er so eine Art von zusätzlicher Response des Nervensystems oder der Person schildert und wiedergibt, dass man einfach jeglichen Konflikt scheut und zu allem Ja und Amen sagt. Also ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was du sagst, aber ich will den Konflikt nicht. Deshalb sage ich okay oder ja, das ist eine wunderbare Idee und ich finde es eigentlich ganz furchtbar. Was bedingt das, dass wir uns eigentlich, also es ist ein absolutes Armutszeugnis, weil was heißt das? Das heißt, dass wir keine soliden, guten Lösungen mehr finden, weil wir uns vor den Konflikten drücken, die zu diesen Lösungen führen könnten. Und wenn es jetzt um sichere Beziehungen und wie gesagt auch nochmal den Podcast von Esther Perel erwähnt, ja, also ich glaube einfach, dass wir in immer weniger Situationen oder dass das Remote Working und dieser digitale Raum einerseits natürlich uns, wenn es jetzt um die Unternehmensbeziehung geht, eine extreme Disloyalty geschaffen hat. Also wenn ich digital ongeboardet werde, meine Kollegschaft eigentlich, und natürlich hat das alles auch Vorteile, absolut. Also ich sage nicht, dass man sich von den Aspekten des Remote Workings wieder komplett verabschieden sollte, aber es muss einem, und den meisten Unternehmen ist es bewusst geworden in den letzten 2 Jahren, welche unfassbare Auswirkungen das auf einerseits die Mitarbeiterbindung hatte, aber auch das Arbeiten der Kollegen untereinander, weil man, jetzt kommt dieser Begriff des Fawnings vielleicht wieder in einer anderen Art und Weise retour, diese sich auch easy wegdrücken können vor unangenehmen Situationen. Das muss jetzt gar kein Konflikt sein, sondern früher hatte ich eine Art von, ich sage jetzt einmal, gemeinsamer Office-Kultur, gemeinsamem Raum. Ich habe mich am Gang getroffen in der Kaffeeküche und da gab es oftmals vielleicht kleine Konfliktsituationen zur Kaffeeküche oder wie auch immer und die mussten geklärt werden. Und das hat eine gewisse Toleranz und auch Stabilität gegenüber dem anderen geschaffen. Und ich glaube, dass das alles sukzessive weggefallen ist, dass das aber gleichzeitig Dinge sind, nach denen die Menschen schon wieder und durch all diese Kleinigkeiten, dieses Aneinanderreiben, sind ja diese sichere Beziehungen aufgebaut worden. Also ich habe gewusst, okay, es hat zwar jetzt nicht so gut funktioniert mit der Kollegin, aber ich habe das angesprochen, wir haben das geklärt und jetzt können wir weitermachen. So. Und diese kleinen Aspekte eines großen Mosaiksteins quasi sind weggebröckelt und man findet sich dann einerseits auf der Unternehmerseite, die mit Schrecken feststellen müssen, eigentlich Mitarbeiter Loyalty Zero und gleichzeitig auch Mitarbeiter, die, glaube ich, in der heutigen Zeit ja eigentlich suchen, nach einem gewissen Platz und Ort suchen. Wir alle haben diese Fiktion, dass wir gehören wohin oder wir haben Gruppen oder wie auch immer. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das viel, viel weniger geworden, dieses wohin gehören. Und da spricht also in dem Podcast wird das auch viel thematisiert mit diesem Aspekt des Belongings. Also sie nennt, die Esther Perel nennt im Kontext von, ich sage jetzt einmal, einem Teamaufbau oder einem belastbaren Team vier Aspekte, nämlich, du hast es schon gesagt, die kollektive Resilienz, aber auch quasi die Anerkennung, die das Unternehmen oder die Kollegschaft erbringt, das Belonging und das Vertrauen. Und mich bin so hellhörig geworden, als sie über das Belonging gesprochen hat, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist…
Also die Zugehörigkeit.
Die Zugehörigkeit, genau. So, dass ich gehöre, wohin… Weil wir, ich glaube, alle irgendwie eine gewisse Art von danach suchen und gerade in diesen Jahren von, ich sage jetzt einmal, in den meisten Fällen vielleicht nach dem Studium, nach der Ausbildung, im Arbeitsalltag, bevor man dann vielleicht an die Familiengründung oder an etwas Ähnliches denkt. Und da habe ich 10 Jahre wahrscheinlich, wo der Arbeitgeber so eine extreme Möglichkeit und fast eine Macht hat, dir diesen Raum der Zugehörigkeit zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch in dem Podcast so toll beschrieben, weil sie natürlich, die Esther Perel natürlich sagt, ja, und das haben die Unternehmen auch verstanden. Also wenn es Unternehmen realisieren können, dass sie dieses Belonging kreieren können, diese Zugehörigkeitsgefühl, dann haben sie schon gewonnen, weil das
aber
wird wichtiger werden.
Ich finde das, also ich habe mir den Podcast auch angehört und ich finde das total stimmig, dass aus diesem Vertrauen, Zugehörigkeit, Anerkennung dann diese kollektive Resilienz sich erwächst sozusagen. Mhm. Aber was ich halt schon jetzt gerade dran denken musste, es gab schon auch viele Unternehmen, gerade auch im Silicon Valley, die haben das ganze Leben organisiert für ihre Mitarbeitenden. Von Gym und Shiatsu und Obstkorb und so weiter beginnend, aber schon auch, um sie möglichst lange an diesem Platz zu halten und kapitalistisch halt möglichst alle Zeit von diesem Menschen auch zu verwenden. Also ich meine, das ist sozusagen wahrscheinlich auch die andere Art, die möglicherweise auch jüngere Generationen heute einerseits wissen oder auch fürchten. Und da kommt ein bisschen eine Reibefläche rein. Okay, was ist einerseits, wäre es ein trustvoller Ort, wo ich mich zugehörig fühle. Andererseits will ich mich nicht ausbeuten lassen.
Absolut. Und wenn ich über diese Art von Belonging spreche, dann ist mir ist das natürlich, hast natürlich absolut recht. Gleichzeitig glaube ich, dass man dem auch, also natürlich ist da eine Art von Opportunismus der Unternehmen dahinter. Das würde ich jetzt nicht aberkennen. Es ist auf jeden Fall so. Aber gleichzeitig glaube ich, dass auch für die Personen selbst ein Vorteil daraus entstehen könnte. Also vielleicht kommen wir da auch ein bisschen auf diese Beziehungswaage zurück, weil das Unternehmen gibt ja auch etwas und natürlich verlangt es bis zum gewissen Grad etwas zurück. Aber ich kann mir da schon eine Art von Balance vorstellen, weil der Mitarbeiter von einem sehr schön geführten Unternehmen, wenn er sehr viele Annehmlichkeiten hat, natürlich auch sehr viele Vorteile erzielen könnte. Und er gleichzeitig an einem Ort ist, wo er oder sie hoffentlich auch persönliche Beziehungen hat, die ihn oder sie stärken. Also ich gebe dir absolut recht, aber ich glaube, dass man da auch vielleicht diese Beziehungswaage sehen könnte, dieses Geben und Nehmen, solange man eben weiß, wo man steht.
Wie würdest du das denn heute einschätzen? Also nochmal zurückkommen auf diesen Podcast und was Esther Perel sagt, dass das Unternehmen sehr wohl gelernt haben, dass das einen Wert hat und möglicherweise auch jetzt im Kontext von Erfolg auch einen Wettbewerbsvorteil hat, wenn man eine Kultur schafft und einen Raum schafft, wo sich Menschen sicher fühlen und deswegen auch in der Lage sind, ordentlich Feedback zu geben und nicht nur schleimen, weil man keinen Konflikt mehr will oder weil man vielleicht zwar die bessere Lösung scheinbar in sich tragen würde, aber man traut sich es quasi nicht mehr ordentlich zu feedbacken und dem, dass die Welt und Unternehmen eben unter Druck stehen. Und soweit ich mich erinnere, waren diese Skills wurden immer als Soft Skill. Also sozusagen, bist du gut mit Leuten, kannst du gut ein Team bei Laune halten, unter Anführungszeichen. Das war nice to have, aber nicht ein must have. Denkst du, da hat sich was geändert oder es ändert sich was?
Ja, also ich glaube, es hat sich da sehr, sehr viel geändert. Interessanterweise habe ich vor kurzem mit einer sehr guten Freundin von mir gesprochen, die eine absolute Netzwerkerin ist, also im positivsten, besten Sinne. Die hat eine Gabe dafür, Menschen zusammenzubringen und Mehrwert für andere zu stiften, wenn es um diese Beziehungen geht. So. Und die hat gesagt, weißt du, das war früher immer ein Softskill und jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein absoluter, das absolute Asset, das mich so auszeichnet im Vergleich zu sehr vielen, mit denen ich zu tun habe, weil ich diese quasi Gabe habe. Ja, und ich gebe da absolut recht, weil ich glaube, dass wir heute in einer Welt leben, vor allem wenn wir jetzt auch in die geopolitisch-geoökonomischen Veränderungen denken, wenn wir uns vor allem Österreich anschauen, bleibt uns nicht viel mehr als unsere Beziehungen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem das Zitat stand, aber wenn man sich jetzt so über Ressourcen Gedanken macht, Daten, Öl, ja, ist eh nett, aber davon haben wir nicht viel bei uns oder gar nichts. Und das Einzige, was uns da eigentlich bleibt, sind die Beziehungen. Das ist die einzige Ressource, das einzige Kapital, auf dem wir aufbauen können. Und ich glaube, dass das schon erkannt wurde und jetzt auch erkannt wird, immer mehr, dass das nur das einzige Asset sein, mit dem wir weitermachen. Und ich finde, es bestärkt auch einen selber jetzt natürlich auch nach dieser Covid-Pandemie. Ich meine, es ist jetzt schon wieder sehr, sehr lange her, aber es hat uns einfach gezeigt, wie schnell man in diese soziale Isolation schlittern kann, gefördert durch die digitalen Medien natürlich noch einmal, und dass man jetzt sich einfach immer wieder beruflich wie auch privat daran erinnert, dass diese sicheren Beziehungen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, ja, diese sicheren Beziehungen tatsächlich dein Nervensystem ein bisschen ruhiger halten. Und das finde ich ist ein sehr schönes Bild.
Das finde ich auch, und gleichzeitig fällt mir gerade ein, dass es möglicherweise auch ein bisschen ein Image-Transfer von Netzwerken und Beziehungen sind das Einzige, was uns dann noch bleibt an Ressource in Österreich, weil diese ganz allzu guten Beziehungen, aka Mauschelei und Vitamin B, wie es auch genannt wird, das hat zu Recht und zu Unrecht keinen wahnsinnig guten Ruf. Also wenn man sagt, okay, der hat ein gutes Netzwerk oder hat gute Beziehungen, dann ist das immer so quasi mit einem Fuß im Kriminal.
Das stimmt.
Also wie schafft man den Image-Transfer?
Ich glaube, also für mich ist der Image-Transfer sehr simpel, weil ich es immer versuche aus der individuellen Perspektive zu betrachten, in dem Kontext des, es sind die sicheren Beziehungen, die mich als Mensch weiterhin funktionieren lassen. Mhm. Punkt. Und natürlich hast du recht, und das ist auch immer dieses Netzwerken, dann kommt man gleich in den Aspekt des Lobbyings, aber auch das sind alles Dinge, die... Da kommt es auch immer auf die Brille an, durch die man schaut, wenn man sich diesen Dingen widmet. So wie ich vorhin gesagt habe, man muss wissen, was kann eine Plattform wie LinkedIn und was kann sie nicht. Was kann mein Netzwerk, was kann es nicht. Und ich finde, man muss auch sagen, ja, es kann sehr negativ behaftet sein, kann. Aber ich habe versucht, das ja auch hier und heute hier als etwas sehr Positives zu framen, dass es Dinge sind, über die man... die Möglichkeit hat, seinen Horizont zu erweitern, sowohl beruflich als auch privat. Und dass es eben, wenn es jetzt um die eigene Stabilität geht, und ich glaube, auch das wird in Zukunft immer wichtiger werden, wie halte ich mich bis zu einem gewissen Grad gesund, sowohl körperlich als auch mental, die Beziehungen sind und dieses sich aufeinander verlassen, die das unterstützen. Und ich finde, damit wird dem opportunistischen Netzwerkaspekt vielleicht ein bisschen ein Wind aus den Segeln genommen.
Ja, Valerie, ich möchte noch auf einen Aspekt kommen, den du ein bisschen gestreift hast, nämlich wo entsteht Neues, wo entstehen Innovationen, wo werde ich überhaupt darauf gestoßen, dass ich jetzt auch wieder im Unternehmenskontext, weil wir sprechen jetzt ja eigentlich über den ganzen Arbeitsbereich, wie komme ich zu neuen Ideen und was kann Netzwerk an welcher Stelle dafür leisten?
Ja, habe ich kurz gestreift und zwar eigentlich schon mit dem Mark-Rano-Wetter und diesen schwachen Bindungen. Da kann man jetzt von dem quasi ausholen und sagen, wenn man jetzt sich ein Netzwerk versuchen, also die Hörer und Hörerinnen versuchen sich das jetzt kurz bitte bildlich vorzustellen. Wir haben einen Netzwerkkern, der ist sehr gut miteinander verbunden, vernetzt. Und dann quasi, also viele Linien, die zu Knoten führen und diese Knoten sind über diese Linien sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und dann stellt man sich das so ein bisschen wie ein Spinnennetz vor, man geht immer weiter an den Rand des Netzwerks. Und diese Linien und Verbindungen und Knoten nehmen sukzessive ab. Und wenn man dann quasi diesen Zoom-Out hat, sieht man dieses stark vernetzte Zentrum und am Rand ganz leichte Verbindungen und oftmals auch gar keine direkten Verbindungen mehr in das Zentrum. Und so wie ich das jetzt beschrieben habe, gehen wir davon aus, dass dort natürlich die Macht vorhanden ist. Ist es so, dass in der Netzwerktheorie, wenn es um Innovationen, wenn es um Neues geht, Wissen, Know-how-Gewinnung und auch natürlich, wenn ich jetzt über die Funktion zum Beispiel eines Startups sprechen würde, das sind Dinge, die man in solchen Netzwerkstrukturen eher am Rand, also in der Peripherie findet. Also in diesen noch nicht so gut mit dem Zentrum verknüpften Knotenpunkte, Netzwerkpunkte, die sind die, ich sage jetzt einmal frischen Wind, das Neue in dieses sehr gut vernetzte Machtzentrum bringen würde. So. Und ich habe auch versucht, das Bild zu zeichnen, dass es eben keine direkte Linie von diesem Rand in dieses Zentrum gibt. Und das Wichtige ist es natürlich, dass man auch, und da gibt es von Ronald Byrd, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die Structural Hole Theory. Und der hat quasi gesagt, es geht um auch diese Brückenbauerfunktion. Also der hat irgendwie festgestellt, dass die Personen, die es schaffen, diesen Rand mit dem Zentrum zu verbinden, meistens die sind, die dann das Neue ins Zentrum spielen. Also die das Neue quasi ins Zentrum bringen, weil sie das eben aus der Peripherie mitgenommen haben. Und das ist natürlich auch ganz klar, das ist immer so schön auch im Netzwerk, es braucht immer eine Balance. Das Zentrum kann sich nicht erneuern ohne die Peripherie, ohne die Innovation, die vom Rand kommt. Und der Rand kann unter Anführungszeichen zu nichts werden, wenn er es nicht schafft, sich mit dem Zentrum zu verbinden. Also das ist auch wieder so ein Geben und ein Nehmen.
Aber was ich da jetzt spannend finde, ist diese Position, die du da gerade beschrieben hast von den Brückenbauern. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie würde der charakterisiert oder die? Oder hast du ein Beispiel für so eine Art von Brückenbaufunktion, Mensch?
Ja, habe ich. Da müssen wir jetzt ein bisschen in die FS Research Historie zurückblicken. Wir machen ja bei der FS Research einmal im Jahr zusammen mit dem Industriemagazin das sogenannte Manager-Ranking. Und auf Basis dieses Manager-Ranking, wer sind die wichtigsten 1000 Manager in Österreich, entwickeln wir natürlich auch immer eine Netzwerkstruktur und schauen uns an, wo sind die Machtpole in Österreich. Und ich muss gestehen, bevor ich zur FAS gekommen bin, also es war 2019, kannte ich das nicht. Aber seitdem bin ich natürlich ein großer Fan, weil man vor allem über die Jahre sieht, wie sich diese Netzwerkstruktur verändert hat. Und wenn wir jetzt über solche Brückenbauer sprechen, dann muss ich an einen, ich glaube es war 2015, an ein Netzwerk denken, das wir damals kreiert haben, wo wir drei große Blöcke gesehen haben, also Industrie, Wirtschaft, Politik, Sozialpartner. Und in dieser Netzwerkstruktur gab es tatsächlich Personen, Unternehmen, die diese drei großen Netzwerkblöcke miteinander verbunden haben. Und einer dieser, jetzt kann man das natürlich nicht so auf die Person hinunterbrechen, aber einer dieser Player war zum Beispiel der Christian Konrad. Ich glaube, er war damals Raiffeisen-Chef. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt. Und das hat mir extrem imponiert damals schon. Und man hat natürlich auch über die Jahre gesehen, wie sich diese Netzwerkstruktur verändert hat. Also wie diese, ich sage jetzt einmal, sehr eigentlich gut funktionierenden strategischen Netzwerke immer mehr aufgedröselt wurden, also so ein bisschen auseinandergebrochen sind. Es gab immer mehr Cluster, immer weniger von diesen Personen, die diese Cluster miteinander verbunden haben. Aber ich glaube, leider, das ist immer so schwierig, wenn man das nur beschreiben kann und nicht visuell zeigen kann, ist das, und das führt wahrscheinlich auch für den Podcast jetzt zu weit, aber das ist auf jeden Fall extrem interessant, weil man sich da jetzt auch selber vielleicht noch ein kleines, wie sage ich das, Food for Thought mitnehmen kann als Hörerin, als Hörer, ob man selber vielleicht in der einen oder anderen Position in seinem Netzwerk zu so einem Brückenbauer geworden ist. Also unterschiedliche, ich sage jetzt einmal vielleicht ganz unterschiedliche Personen oder Cluster von Personen miteinander verbunden, die sonst vielleicht nicht miteinander in Berührung gekommen wären. ist nämlich definitiv auch eine Art von, also ist definitiv eine sehr mächtige Position.
Das glaube ich sofort und mir kommt jetzt auch vor, es ist möglicherweise auch eine, klar sollte man immer Expertin, Experte in dem sein, was man halt macht und so, aber natürlich je breiter die Range ist und der Christian Konrad ist jetzt gar kein so ein schlechtes Beispiel, weil das kann man vielleicht sich noch erinnern, ich kann mich zumindest noch erinnern, dass der als Raiffeisen-General mir immer eher, wie soll man sagen, also fand ich jetzt keinen wahnsinnig hohen Sympathieträger, konnte aber nur diese Position von ihm bewerten. Und dann im Zuge der Flüchtlingskrise hatte er plötzlich eine total verbindende Position, die aber natürlich auch mit seinen Werten übereingestimmt hat. Deswegen hat er sich wahrscheinlich da auch im Sozialen auch gesehen, selbst wenn man jetzt von außen vorher nur den Bank- und Rechnungsmenschen gesehen hat. Und jetzt übertragen auf jede und jeden kann es vermutlich oder im besten Fall auch ein Plan B, ein Plan C sein, zu sagen, okay, wie viele von diesen nicht ganz logischen und automatischen Connections halte ich, sondern wo bemühe ich mich auch eben vielleicht selber so ein Brückenbaumensch zu sein oder zu werden, oder?
Absolut, absolut. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine sehr, also da könnten wir jetzt noch vielleicht ganz kurz über auch die Position oder die Wichtigkeit von Dreiecken generell in der Netzwerktheorie sprechen, weil quasi Dreiecke und dieses, ist auch eine Theorie von Fritz Heider, ich muss immer ein bisschen überlegen, ob ich da eh die richtigen Personen nenne, aber ich glaube, das habe ich mir richtig gemerkt, der über die strukturelle Wichtigkeit von Dreiecken in Netzwerken spricht, weil er sagt, wenn ich eine Beziehung zu einem Gegenüber habe, nur zu einem, dann gibt es vielleicht einen Meinungsunterschied oder wie auch immer und diese Beziehung kann sehr schnell auseinanderbrechen. Wenn es einen Dritten gibt oder eine Dritte, die eine Beziehung zu dir und zu mir hat und für die wir quasi bis zu einem gewissen Grad versuchen, diese Beziehung dann zu stabilisieren, also weil wir wissen, okay, das ist der dritten Person, ich mache das jetzt ganz, ganz banal, es ist natürlich ein bisschen komplexer, so quasi dieses Stabilisieren für einen Dritten, weil wir dieses Dreierkonstrukt aufrechterhalten wollen, dann überlegen wir uns vielleicht eher, ob wir diese Beziehung so schnell auseinanderbrechen lassen. Also das ist auch das, was wir, wenn wir jetzt im Kontext von Kundenprojekten sprechen oder so und Netzwerke für unsere Kunden analysieren, dann schauen wir auch immer auf diese Dreiecksbeziehungen, weil die extremen Mehrwert stiften können oder stiften.
Valerie, abschließend vielleicht noch, wenn man sich jetzt denkt, ja, okay, gut, ich habe auch ein LinkedIn-Profil oder ich brauche wahrscheinlich ein LinkedIn-Profil und fülle das aus und wie tue ich jetzt mit Netzwerken, also wo fange ich denn an, was sind denn so ganz banal gesprochen Do's and Don'ts, wie startet man denn unpeinlich in dieses ganze Netzwerk-Ding?
Also das Erste, was ich da mal vielleicht vorweg schicken würde, ist, ich finde es, wenn ich jetzt sage, es muss authentisch sein, aber egal welches Gespräch ich mit meinem Gegenüber führe, das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man im Gegenüber die Visitenkarte aufblitzen sieht. Also wenn man recht schnell merkt, die Person redet jetzt nur mit mir, weil sie etwas von mir möchte. Also das würde ich einmal als ein absolutes Don't beschreiben. Und ich finde generell, dass man sich vielleicht, wenn man jetzt wirklich das strukturiert, systematisch angehen möchte, sich wirklich so, wenn es um Themenstellungen geht, also gibt es Dinge, die ich in den nächsten 2 Jahren gerne tun würde und dann vielleicht so ein bisschen überlegen, okay, welche Personen habe ich schon in meinem Netzwerk, die mir hier vielleicht einen Mehrwert stiften könnten, immer mit dem Vermerk, bevor sie mir Mehrwert stiften könnten, bitte in die Beziehung investieren und das soll jetzt auch nicht opportunistisch klingen, also, aber so ist das halt. Und was ich generell sehr gerne, mich sehr gerne wieder eine Art von Metapher und einer Idee bediene, nämlich eine Art von Reise, wenn es um Beziehungsaufbau geht. Also es gibt in meinem Netzwerk, wenn ich mir mein Netzwerk anschaue, Personen, das würde ich jetzt in 3 Säulen teilen, diese Reise. Also es gibt eine Säule, da geht es um den Erstkontakt mit Personen, da habe ich lose Gespräche auf einem Event geführt, ich habe eben Kontakt ausgetauscht, vielleicht das ein oder andere E-Mail hin und her geschrieben, aber es ist ein sehr, sehr spröder Kontakt. Dann gibt es die Säule 2, wo ich schon mehr in die Beziehung investiert habe. Da waren wir vielleicht auf einem Café, haben uns auch über Privates oder über berufliche Herausforderungen unterhalten. Und ich habe vielleicht für den anderen schon eine gewisse Art von Hilfestellung oder Mehrwert stiften können. Und dann gibt es natürlich die Kür, die Phase 3, wenn ich mir mein Netzwerk ansehe und sage, gab es Personen, die schon als Art Fürsprecher für mich agiert haben, also Personen, die öffentlich oder bei jemandem anderen für mich eingetreten sind. Was ich da auch ein ganz gutes Beispiel finde, ist, man kann sich auch überlegen, wie oft hat denn eine andere Person in einer Situation an mich gedacht und mich angerufen und zu einem Event eingeladen? Oder auch das wären dann schon so Dinge, die ich in diese dritte Säule geben würde. Und da kann man sich dann ganz gut einmal sein Netzwerk strukturieren, weil je mehr Personen, unter Anführungszeichen, ich in diese Säule 2 und 3 einkategorisieren kann, desto eher würde ich sagen, da gibt es schon eine sehr solide Beziehungsbalance-Waage. Also die Beziehungswaage hält sich schon ganz gut in Balance, wenn ich Personen in dieser Säule 2 und 3 habe. Und in dieser Säule 1 heißt es einfach, all diese Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, da gibt es extrem viel Luft nach oben. Im Sinne von, vielleicht fragt man die Person einmal, ob sie mit ihm auf ein Mittagessen gehen möchte. Also das natürlich alles immer mit einer gewissen Art von auch Hierarchieebene etc. betrachten. Und was ich auch noch, was da jetzt auch noch zugute kommt, ist, dass ich diese Dreiecke erwähnt habe. Und das ist definitiv auch etwas, wenn man irgendwie Personen miteinander verbindet, dann ist das für die anderen, natürlich ist man dann selber in dieser Mehrwertstifterfunktion. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zu einem Event gehe und sage, da nehme ich jetzt eine Kollegin mit und stelle sie dann dort jemandem vor, dann darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung das dann für einen selbst und die eigene Beziehung zu diesen beiden Personen hat.
Mhm. Ja, spannend jedenfalls. Okay, ich nehme mit, das authentische Auftreten und sich sozusagen ehrlich machen bei aller Professionalität ist etwas, was Beziehungen im Aufbau gut tut. Es ein bisschen zu kalkulieren und zu strukturieren ist wahrscheinlich auch, gerade in Zeiten wie diesen, wahrscheinlich keine ganz blöde Idee. Und es gibt sozusagen beide Ebenen. Es gibt diese digitale und diese Sichtbarkeitsebene und dann gibt es die Ebene, wo man im Analogen und quasi Menschen mit Menschen an etwas arbeiten und etwas weiterbringen. Habe ich das jetzt so halbwegs verstanden?
Wunderbar. Und jetzt ist mir natürlich im Erzählen noch etwas eingefallen. Das Überraschen, also der Person, auch wenn es nur ein kurzer Austausch war auf einem Event, im Nachhinein dann per E-Mail oder auch noch im Gespräch etwas mitzugeben, dass die Person, mit der die Person unter Anführungszeichen was anfangen kann. Also sei das eine Buchempfehlung oder eine Podcast-Folge oder irgendein Musikstück. Also das sind dann so Dinge, wo man auch eine gewisse Art von, ich sage jetzt einmal, Erinnerungsfaktor stiftet oder Erinnerungshakerl stiftet für die andere Person.
Ja, Valerie, das hast du bei mir gemacht, weil wir haben uns ja bei den Medientagen genau darüber auch unterhalten und dieser Podcast mit Esther Perel, das hat mich tatsächlich, wird mich wahrscheinlich jetzt immer mit dir verbinden, irgendwann, wenn ich 100.000 Folgen gehört habe, nicht mehr, aber dieser Impuls war von dir und hat mich gefreut. Liebe Valerie, vielen Dank für deine Expertise zum Thema Netzwerken und der Magie des Netzwerkens. Wir sind jetzt auf die Magie nicht wortwörtlich eingegangen, aber möglicherweise habt ihr mitbekommen, dass da schon ganz viel drinnen steckt in diesen Beziehungen und dass sich das Digitale mit dem Analogen gut verträgt und das eine das andere nicht ausschließt. Danke, Valerie.
Danke.
Und danke auch bei euch. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.